Maria, wer war diese Frau in echt? Und was hat ihr Leben mit dem Unsrigen zu tun? Als Maria das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, ist sie so circa 12 bis, als Maria das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, ist sie wahrscheinlich so zwischen 12 und 14 Jahre alt und sie lebte noch im Haus ihrer Eltern in Nazareth, einem kleinen und bedeutenden Dorf mit so circa 1600 bis 2000 Einwohnern. Jeder kannte jeden und jeder im Dorf wusste, dass Maria sich mit Josef verlobt hatte, von dem wir bis auf seinen Handwerksberuf gar nicht so viel mehr wissen. Wir haben also dieses junge Mädchen aus einem kleinen Landdörfchen in einem Land, welches von einer viel stärkeren Nation besetzt wurde. Und dieses unscheinbare Mädchen, das bekommt eines Tages einen Besuch. Und zwar, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit dem Namen Josef vom Hause Davids. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr sei mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welchen Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr wird ihm den Thron seines Vaters geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn. In ihrem Alter, und ist jetzt schon im sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist doch kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria bekam Besuch von Gabriel. Und ich und ich weiß nicht, wie euch Engel vor... Wir switchen kurz. Heute ist mit der Sprache nicht ganz so gut. Jetzt übernimmt Sandra ganz kurz.
Also, ich habe die Predigt einmal zu Hause gehört. Ich weiß nicht, was sich seitdem verändert hat. Nee. Ich werde sie wahrscheinlich größtenteils jetzt einfach vorlesen. Genau. Maria bekommt Besuch von einem Engel. Ich weiß nicht, wie ihr euch Engel vorstellt, aber jedes Mal, wenn in der Bibel von einem Engel berichtet wird, erschrecken sich die Menschen halb so. Und das waren zum größten Teil erwachsene Männer. Für Maria, dieses junge Mädchen, musste es eine absolute Grenzerfahrung gewesen sein. Da steht Maria nun, angstvoll und verwundert, und der Engel sagt zu ihr: Fürchte dich nicht. Und verkündet ihr dann: Du bist diejenige, die den neuen König, Gottes Sohn, Sohn des Höchsten, auf die Welt bringen soll. Den, auf den alle warten. Maria versteht gar nichts mehr, verständlicherweise. Wie soll der neue König, der Sohn des Höchsten, ihr Kind sein? Sie weiß von keinem Mann. Natürlich wusste sie von Josef, aber der konnte ja wohl nicht gemeint sein. Rein praktisch: Sie weiß von keinem Mann, heißt so viel wie: Ich bin noch Jungfrau, ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. Und B: Josef ist Zimmermann, aus einem kleinen, unbedeutenden Dorf. Da kommt doch kein König her. Maria versteht das alles nicht. Liegt hier ein Fehler vor? Warum sie? Was qualifiziert sie, die Mutter des Sohnes des Höchsten zu werden? Das ist eine ganz spannende Frage. Warum Maria? Was ist an diesem jungen Mädchen so besonders, dass sie den Sohn Gottes auf die Welt bringen soll? In der Kirchengeschichte wurde so viel darüber schon spekuliert und die wildesten Sachen Maria angedichtet. Aber eigentlich erklärt es der Engel direkt. Vers 30, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Die Begründung lautet, du hast Gnade gefunden. Der Grund, warum Gott dich, Maria, für diese unglaubliche Ehre ausgewählt hat, ist, du hast Gnade gefunden. Was heißt das? Das Wichtigste? Gnade ist immer unverdient. Das Calver Bibellexikon schreibt dazu, Gnade bezeichnet die Liebesgesinnung Gottes, mit der er als der unumschränkte Herr keinerlei Rücksicht auf Verdienst und Würdigkeit zu nehmen braucht und Liebe üben kann, wo und wie er will. Keinerlei Rücksicht auf Verdienst und Würdigkeit. Was ist an Maria so besonders? Nichts, außer dass Gott an ihr Gnade gefunden hat. Und diese Gnade hängt nicht mit Maria zusammen, sondern mit Gott. Er hat sich dazu entschieden. Sie selbst ist ein ganz normales junges Mädchen. Aber Gott macht ihr ein unverdientes Angebot. Wie reagiert Maria auf diese Neuigkeit, auf dieses Angebot? Erstmal ist Maria, wie gesagt, verwirrt. Sie kann nicht begreifen, wie all das vonstatten gehen soll. Und diese Zweifel, Fragen spricht sie offen aus. Wie kann das sein? Die Antwort wird sie wahrscheinlich noch mehr verwirrt haben. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass diese Sätze Maria eher noch mehr verängstigt haben. Letztlich kann man es aber auch zusammenfassen mit, kümmere du dich da nicht drum. Das alles wird Gott machen. Sei du einfach bereit. Und dann macht Gott was total Einfühlsames. Er verweist Maria an ihre Verwandte Elisabeth, die einen ähnlichen Besuch von dem Engel bekommen hat. Auch sie ist übernatürlich schwanger geworden. An ihr kann Maria sehen, dass Gott so etwas wirklich macht, selbst in ihren Tagen. Klar kannte Maria die alten Geschichten von Sarah, Rahel und Hannah. Alles Frauen, die auch auf übernatürliche Art schwanger geworden sind. Aber das lag zu Marias Zeit schon so lange zurück. Mit Elisabeth hatte Maria eine reale, noch lebende Ansprechpartnerin, die zwar schon viel älter war als sie, aber eine ganz ähnliche Art von Gottes Handeln in dem Moment erlebte. Ich weiß nicht, ob Maria zu dem Zeitpunkt noch stand oder sich in der Zwischenzeit hinsetzen musste. Vielleicht lag sie auch, die Augen zugedeckt am Boden. Immerhin stand ein Engel vor ihr. Und sie trifft eine Entscheidung, deren Weite sie wahrscheinlich in dem Moment gar nicht überblicken konnte. Wie auch. Aber ihr muss klar gewesen sein, wenn ich jetzt Ja sage, dann wird das Auswirkungen haben. Sehr konkrete Auswirkungen auf mein Leben. Und sie sagt ja. Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria unterstellt sich und ihr Leben Gott. Wir nennen das heute das Leben Jesus geben oder Lebensübergabe. Sie vertraut ihr ganzes Leben die Dinge, die sie nur sehen kann und die Dinge, die sie noch nicht überblicken kann, Gott an. In dem Vertrauen, dass er das Beste daraus machen wird. Nicht mehr sie ist die Entscheiderin ihres Lebens, sondern Gott. Maria wird schwanger. Jesus kommt in ihr Leben und die Geschichte fängt nun erst richtig an. Maria. Ein junges Mädchen aus der Provinz erlebt etwas wirklich Einmaliges. Ich bin mir sehr sicher, dass niemand aus diesem Raum hier mit Gottes Sohn schwanger werden wird. Das wird kein zweites Mal passieren. Wenn Jesus das nächste Mal kommt, wird es nicht leise im Stall sein, sondern laut, für alle Welt sichtbar. Wie kann das, was Maria erlebte, für uns trotzdem eine Inspiration sein? Ich glaube an ganz vielen Stellen. Ich möchte aber aufgrund der Zeit nur drei nennen. Erstens, Maria aus Gnade auserwählt. Zweitens, Maria, eine Magd Gottes. Und drittens, Maria nicht alleine unterwegs. Maria aus Gnade auserwählt. Es gibt nichts, mit dem es sich Maria verdient hätte, dass Gott sie auserwählt hat. Auch bei uns ist das so. Warum darfst du an Jesus glauben? Ich meine, das ist ja nicht normal. Die meisten Menschen tun es nicht. Warum hast du dieses Vorrecht? Es ist einzig und allein Gottes Gnade. Paulus schreibt mal dazu, dass wir schon vor Grundlegung der Welt, also lange vor der Schöpfung und lange bevor wir irgendeine Leistung bringen konnten, von Gott ausgewählt wurden, damit wir an ihn glauben dürfen. Was für ein Vorrecht! Es kommt nicht auf deine Leistung an, sondern dass Gott dich zu seinem Kind gemacht hat. Johannes fasst es so zusammen. Aber allen, die ihn Jesus aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt, aus Gnade. Und diese Gnade hört nach der Entscheidung für Jesus nicht auf. Es kommt nicht auf dich an, sondern auf Gott. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du Kind Gottes und du bleibst es. Ich weiß nicht, was die letzten Jahre mit dir gemacht haben. Dieses Corona-Ding hat so viel überlagert. Vielleicht bei dir auch deine Beziehung zu Jesus. Vieles fiel aus. Gottesdienste fanden nur begrenzt statt. Die Gemeinschaft mit anderen Christen war nur bedingt möglich. Das macht was mit einem. Wir brauchen einander. Vielleicht spürst du bei dir so eine Delle in der Beziehung zu Jesus. Früher, da hast du begeistert in der Bibel gelesen, gebetet, Gott gespürt, hast dich jeden Sonntag auf die Gottesdienste gefreut. Aber vielleicht ist manches in den letzten Jahren eingeschlafen. Wenn das bei dir so ist, dann lass dir sagen, das ist nur von deiner Seite aus so. Jesus ist immer noch derselbe. Er hat sich nicht von dir zurückgezogen. Es kommt nicht auf dich an, sondern Jesus. Und er ist da. Du bist immer noch Gottes geliebtes Kind, welches er im Blick hat. Und er wünscht sich den Kontakt dir. Vielleicht kann ja heute so ein Startpunkt sein, an dem es wieder losgehen kann. Nimm dir die Zeit. Fang wieder an, diese Beziehung zu Jesus zu leben. Rede mit ihm. Höre ihm zu. Genieß das Wissen, du bist Gottes geliebtes Kind, ohne Leistung bringen zu müssen, rein aus Gnade. Maria, eine Magd Gottes. Maria entscheidet sich, die Kontrolle in ihrem Leben an Gott abzugeben. Sie sieht sich also als Dienerin, als Gottesdienerin, als Magd. Spannend ist, dass Maria ihr Leben eigentlich so weiterlebt wie viele andere Frauen auch. Sie heiratet Josef, die beiden bekommen Kinder, erst Jesus und dann seine Brüder, Jakobus, Josef, Simon und Judas und noch ein paar Töchter. Die Kinder wachsen auf und Josef geht seiner Arbeit als Handwerker nach. Eigentlich ein ganz normales Leben mit Höhen und Tiefen. Eigentlich. Denn über ihrem gesamten Leben steht ein größerer Kontext. Sie leben ihr Leben für Gott. Maria hat die Entscheidungsgewalt über ihr Leben an Gott abgegeben. Sie kennt ihren Auftrag. Sie zieht Gottes Sohn auf. Wow. Und in der eigentlichen Normalität ihres Lebens ploppt es immer wieder auf, wie Gott in ihr Leben besonders eingreift. Schon kurz nach Jesus' Geburt kommt es zu einer schlimmen, von Menschen gemachten Katastrophe, dem Kindermord von Bethlehem. viele andere Kinder sterben. Maria und ihre Familie werden auf übernatürliche Weise gerettet. Sie müssen zwar ins Ausland fliehen, aber bleiben vom eigentlichen Kindermord verschont und erleben, dass Gott sie sogar im Ausland im Blick hat. Während andere Flüchtlingsfamilien kaum was zum Leben haben, sind sie, dank Gold, Weihrauch und Myrrhe, finanziell versorgt. Und diese Versorgung hält an. Maria erlebt es sogar noch als Witwe, dass Jesus sie im Blick hat und sie der Obhut von Johannes anvertraut. Und der kümmert sich um Maria. Sie wird Teil der ersten Gemeinde in Jerusalem, zusammen mit ihren anderen Söhnen. Maria stellt sich Gott zur Verfügung. Ich bin Gottes Magd. Und Gott gebraucht sie an der Stelle, an der sie ist. Das junge Mädchen aus einem kleinen Dorf, welches kurz vor der Hochzeit steht. Ein normales Leben für Gott. Viele von uns hier haben eine ähnliche Entscheidung wie Maria gefällt und ihr Leben in Gottes Hand gegeben. Die Lebensübergabe. Gott den Entscheider, den Bestimmer sein zu lassen. Aber genau wie bei Maria geschieht das hauptsächlich im Alltag. Wenn der Glaube im Alltag nicht ankommt, verliert er seine Relevanz. Das ist so ein bisschen wie mit Klinsmann im Jahr 2006. Die WM im eigenen Lande, das Sommermärchen. Klinsmann war Trainer der deutschen Nationalmannschaft und bekannt für feurige Kabinenreden. Ballack, der Capitano, die Argentinier kennen ihn noch nicht. Arne, der muss deinen Atem spüren. Schaut es euch mal auf YouTube an. Das waren total die hochpuschenden und begeisterten Reden. Und die Spieler hörten gebannt zu. Aber diese Rede machte nur Sinn, weil es dann zum Spiel kam. Die Rede für sich genommen, dieses ganze Rumgespringe von Klinsmann, wäre mit der Zeit sinnlos, langweilig und irrelevant, wenn es kein Spiel gibt. Wer interessiert sich dann für die Spielpläne? Die Rede des Trainers wäre ein eigenständiges Ereignis ohne Bezug zu irgendetwas außerhalb der Umkleidekabine. Wenn der Glaube an Jesus sich nicht im Alltag zeigt, wird er irrelevant. Vor ein paar Jahren kam eine erschreckende Studie heraus. Nur jeder zweite Jugendliche aus einem christlichen Kontext bleibt dabei. Spätestens mit Ausbildung oder Studium lassen viele den Glauben an Jesus zurück. Nur jeder zweite Jugendliche bleibt an Jesus dran. Das hat mich sehr getroffen. Viele von denen, die nicht mehr kommen, gaben an, dass der christliche Glaube für sie irrelevant ist. Sie denken zwar noch gerne an die schöne Gemeinschaft zurück, aber sonst eher nicht. Viele Gemeinden erleben dies im Moment im Erwachsenenbereich. Durch Corona war Gemeinschaft nicht mehr so möglich. Doch was bleibt, Gemeinschaft die Hauptsache war? Jesus ist immer noch da, aber Glaube will gelebt werden. Wenn sich in all den Jahren keine persönliche Beziehung zu Jesus entwickelt hat, dann wird es schwer. Besonders, wenn die Herausforderungen und Ablenkungen des Lebens kommen. Jesus vergleicht das mit einem Weinstock und sagt, bleibt an mir, und er fügt hinzu, dann werdet ihr gute Frucht bringen, wie Maria. Du wirst zwar nicht wie Maria Jesus zur Welt bringen, aber du kannst der Welt Jesus bringen. Da, wo du bist, in deiner Familie, deiner Nachbarschaft, deiner Arbeitsstelle, mit dem, wie du bist, gerade jetzt auch in der derzeitigen Krisenzeit. Einer Zeit, in der wir es erleben, dass wir schnell tiefer gehen. Eine Zeit, in der viele Menschen offener für ein Gebetsangebot sind. Das kann ganz natürlich sein. Dir erzählt jemand, was ihn belastet, und du bietest ihm an, für ihn zu beten. Und du erzählst von dem, was dir Hoffnung gibt. Keine künstlich erzwungenen Gespräche, sondern ganz natürlich. Weil Jesus der Mittelpunkt deines Lebens ist. ganz normales Leben, aber für Gott. Und Gott stellt sich dazu. Wie er Marias Familie versorgt hat, hat er auch dich im Blick. Jesus sagte mal: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Maria nicht alleine unterwegs. Kurze Zeit nach der Begegnung mit dem Engel reist Maria zu Elisabeth. Und direkt in dem Moment, in dem sich die beiden Frauen sehen, spüren sie eine sehr starke Verbindung. Obwohl die beiden Jahrzehnte trennen, erleben sie ein ähnliches Handeln Gottes. Und in der Gegenwart dieser alten Frau bricht es aus Maria raus und sie jubelt Gott zu. Das so berühmt gewordene Magnifikat. Das, was Maria mit Elisabeth erlebt hat, brauchen wir auch. Einen generationsübergreifenden Austausch darüber, wie wir Gott erleben. Gott handelt heute noch. Und wir dürfen einander davon erzählen, uns gegenseitig ermutigen, füreinander beten und Gott gemeinsam anbeten. Maria. Eigentlich müsste man über das Leben von Maria eine eigene Themenreihe machen. Da steckt so viel drin, an realem Leben, an freudigen Momenten, an Krisen, Familienstreit, an gemeinsamen Feiern, an verzögerten Gebetserhörungen, an dem, wie Gott eingreift und vielem mehr. Doch all das würde heute hier den Rahmen sprengen. Am Ausgang findet ihr einen Zettel, den ich euch vorbereitet habe, also André. Da stehen alle Begebenheiten aus Marias Leben, von denen uns die Bibel berichtet, drauf. Wer möchte, kann sich einen solchen Zettel mitnehmen und sich auf Entdeckungsreise begeben. Auf eine Tour durch Marias Leben. Einer Frau, die nicht die Himmelskönigin ist, aber die ein Leben mit und für Gott leben durfte. Als Begnadete, als Gottes Magd und als jemand, der nicht allein unterwegs war. Alles zu Gottes Ehre. Amen.